So.
Ja, vielen Dank.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, heute ist ein großer Tag für die politische Landschaft der Bundesrepublik, denn ich will hiermit, ich sehe mich eher genötigt, hier und heute, also das heißt, ich will eigentlich nicht, wir wollen nicht, aber schließlich muss etwas geschehen, damit endlich weniger geschieht. Wir werden nun vor laufenden Mikrofonen und den Augen der Welt eine neue politische Partei gründen, die auf die baldigste Abschaffung ihrer selbst hinwirken wird, aber erst nach getaner Arbeit. Worin besteht diese Arbeit, fragen Sie? Nun, en Detail zu entnehmen ist dies unserem Parteiprogramm, das wir, um Missverständnissen vorzubeugen, nicht veröffentlichen werden. Bemühen Sie sich dennoch aufs Stärkste, es zu finden und zu lesen, das ist zumindest unsere Hoffnung, aber bemühen Sie sich nicht zu sehr. Auch das ist eines unserer Kernanliegen. Einige von Ihnen werden sich fragen, wie Sie unsere Bewegung zu verstehen haben. Nun verstehen Sie uns als die Bewegung zum Stillstand. Das Autoimmobile der deutschen Politik. Das längst überfällige Pendel, das nicht ausschlägt. Bei uns werden keine Reden geschwungen. Wir wollen die Partei wieder den herrschenden Zeitgeist sein und dieser verlangt, wenn Sie einmal genauer hinschauen, nach anhaltendem Stillstand. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Einen erneuten Lockdown wird es mit mir als Kanzler nicht geben. Vor allem deshalb nicht, weil ich kein Kanzler sein werde. Sollten wir die Wahl gewinnen, würden wir sofort die Konsequenzen unseres Versagens ziehen und uns auflösen. Denn dann stünde es um uns alle schlimmer als befürchtet. Ja, noch schlimmer. Also tue ich hiermit, was mir am schwersten fällt. Ich bitte um Ihre Stimme. Wählen Sie uns, indem Sie nicht wählen. Sie können sich dabei denken, was Sie wollen. Legen Sie uns jedes politische Weltbild bei, das Ihnen beliebt. Wichtig ist am Ende, dass Sie nichts unternehmen und damit Ihr Einverständnis bekunden. Beziehungsweise Ihr Nicht-Einverstanden-Sein. Sie verstehen schon. Betrachten Sie uns als politisches Kondom, als Keuschheitsgürtel von mir aus. Aber um Himmels Willen, schlafen Sie mehr miteinander. Gehen Sie nicht zur Arbeit. Schicken Sie Ihre Kinder nicht in die Schule. Zwingen Sie niemanden. Trösten Sie sich nicht über etwas hinweg. Uns geht es um Verhütung, um Enthaltsamkeit. Die aktive Lösung der Probleme schafft nur größere Probleme. Machen Sie um Gottes Willen...
Jetzt komm doch mal zum Punkt.
Anstalten...
Was? Wer? Jetzt mach mal hinne.
Die Apokalypse, aber nun denn, ich schweife ab. Meine Damen und Herren, wo ist denn der Gong? Wo ist denn der Gong? Ich gründe hier und jetzt schweren Herzens die Partei des Passivismus. Glauben Sie mir, I would prefer not to. Und nun, um das, was wir unseren Wählern schuldig sind, noch einmal auf den Punkt zu bringen, bitte ich unseren Vorsitzenden, das passivistische Manifest feierlich zu verlesen. Herr Vorsitzender, bitte.
Ja, guten Tag auch von mir, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Herr Generalsekretär. Und gerne würde ich Ihrem Aufruf folgen, aber Sie wissen es so gut wie wir alle, mit der Feierlichkeit unseres Anlasses ist es so eine Sache. Vernehmen Sie nun und dennoch die folgenden 10 Punkte des passivistischen Manifests. Erstens. Nichts ist besser als die allgegenwärtige Formel besser als nichts. Zweitens. Halten Sie inne in Ihren Handlungen, bevor Sie eine Pause machen. Drittens, machen Sie eine Pause, bevor Sie in Ihren Handlungen innehalten. Viertens, nehmen Sie sich ein Beispiel an den Gegenständen. Wir Menschen haben es innerhalb von 300.000 Jahren geschafft, eine Problemmasse und Dichte zu erzeugen, die einer permanenten Katastrophe gleicht. Gegenstände haben seit Milliarden von Jahren keine Probleme. Darin sind sie uns weit voraus. Fünftens. Fichte hatte seinen Studenten empfohlen, sich die weiße Wand vorzustellen, um aus dem Kontrast ihr Ich zu erkennen. Versuchen Sie es mal umgekehrt. Achten Sie mal auf die Verwandtschaft. Sechstens, die Dinge sind nur dann, wie sie sind, wenn Sie die Dinge sein lassen, wie sie sind. Siebtens, jegliche Form der Aktivität bedeutet Affirmation des Systems, in dem wir leben. Und das System steuert auf den Abgrund zu. Sie haben die Wahl zwischen Selbstexekution und Selbsterhaltung. Achtens. Handeln ist immer bestimmt, partiell und ausgerichtet. Nichthandeln ist umfassend, total und allbewusst. Neuntens. Veränderung wollen nur die Ungeduldigen, Unwissende. Die Lebenszeit eines Menschen ist nicht das geeignete Maß, um weitsichtige Entscheidungen zu treffen. Wer Ahnung von der Unendlichkeit hat, weiß, dass in ihr Veränderung und Stillstand ein und derselbe Zustand sind. Zehntens, wenn Sie und die anderen es unterlassen hätten, wären nun beide Seiten besser dran. Damit möchte ich Ihnen danken und Sie alle in diesen kühlen, nassen Wahlherbst entlassen.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Damit verabschiede auch ich mich. Die Pressekonferenz ist beendet. Ein Hinweis noch, folgen Sie uns bitte nicht in sozialen Medien. Da sind wir auch hoffentlich nicht vertreten. Vielen Dank.
Folgen Sie uns überhaupt nicht.
Folgen Sie sich das gerne. Bruno, wollen wir kurz innehalten? Also bevor wir
die Pause machen.
Genau, bevor wir die Folge aufnehmen zur Bundestagswahl.
Gerne, ja.
Weil die würden wir ja machen. Ne? Also das, ja, wir sind ja jetzt schon dabei.
Wir sind tätig gerade, ja.
Wie kommen
wir
da wieder raus?
Aufhören?
Hören wir auf, ne?
Ja.
Machen wir vorher eine Pause?
Ja.
Gut. Dann, wir nehmen einen kleinen Umweg durch die Pause und versuchen ein bisschen was zu sagen zu Staat und Politik heute. Mhm. Wir haben immer wieder Teddy gelesen, Aspekte des neuen Rechtsradikalismus, darum geht es dann. Und der Staat wird heute kurz von uns mal von der anderen Seite beleuchtet, von der ungewöhnlichen, bevor wir uns dann in die Niederungen und in die unglaublich nervigen Plattitüden des tatsächlichen Politikbetriebs
in kurz in die politische Wirklichkeit.
Genau, die Wirklichkeit fordert wieder ihr Tribut. Es ist schrecklich, es ist für mich immer eine schlimme Zeit. Warum interessiert uns Politik eigentlich nicht so philosophisch?
Ja, weil das ist ja im Grunde heutzutage zumindest so, dass das die Normalisierung des Normalen ist.
Ja, Hypernormalität hast du eben gesagt, ne?
Ja.
Das ist es. Es ist also eine
ganz
nicht gelingende ästhetische Perfektionierung.
Nee, aber auch des inhaltlich ist es ja eigentlich egal, wen man da jetzt wählt. Das ist ja einfach.
Dazu kommen wir ja dann erst noch. Dazu kommen wir ja erst noch. Ne? Also auch das Wort wählen ist einfach schon verseucht. In Gefahr und größter Not bringt der Mittelweg den Tod. Das vielleicht schon mal als praktischer Tipp an die Hand. Ist ein Filmtitel über die Dokumentation über die BRD der 70er, ich glaube 1972 oder so, von Alexander Kluge.
Ah.
Edgar Reitz haben da.
Ach, die haben, ja stimmt, die haben zusammengearbeitet.
Ne? Ja. Mhm. Entscheiden sich nicht für den Mittelweg, denn die Lage ist ernst. Aber bei uns jetzt nicht nur, ne? Loriot ist gestorben, 10. Todestag war jetzt, glaube ich.
Mhm.
21. August.
Gott.
Und heute machen wir quasi die politischen 50 Minuten,
ja.
Habe ich mir noch gedacht.
Ja.
Aber wir haben auch vieles anderes dabei. Unter anderem ist Maxim Klusch wieder zurück bei uns.
Mhm.
Er hatte irgendwann die Schnauze voll von der Express und macht jetzt etwas viel Besseres. Die Popmusikanalyse wird erstmals heute bei uns ausgestrahlt.
Mhm.
Da freuen wir uns sehr drauf. Und bevor wir inhaltlich loslegen, dachte ich noch, Bruno, du hattest doch mal eine andere Partei gründen wollen, die Sexpartei. Ist das eigentlich noch aktuell?
Ja, stimmt, ja Gott, da erinnerst du mich, die Sexpartei. Ja, das war ja so ein Kneipen, so eine Schnaps- und Kneipenidee, ne?
Ach, wirklich?
Ja, aber der, wir waren ja eine Doppelspitze, ne? Also zwei Vorsitzende.
Das ist wahrscheinlich das Problem. Beim Sex braucht man ja dann, also zwei, ja. Also eine Doppelspitze ist wahrscheinlich ja dann,
ja, das also, passt ja schon gar nicht. Ich hatte ja einfach nur gedacht, also das unglaubliche Befreiungspotenzial, was in sexueller Aktivität liegen kann, das könnte man doch eigentlich mal politisch irgendwie verwerten und einsetzen. Und wäre das nicht vielleicht auch mal etwas, wo Politik dann nochmal irgendwie eine Form von Attraktivität bekommt?
Gerade für junge Leute.
Ja, weil das ja doch in der Politik immer noch alles so verhärmt ist und auch so verschämt, ja, dass solche Dinge ja da doch immer noch nicht zu Worte kommen.
Ja.
Und dass das doch mal irgendwie etwas wäre, wenn man da mal politische Schubkraft reinbringt, dann würden die Leute auch glücklich werden.
Ja, also dass man mal einfach als Zugpferd das Sexthema auf die Fahnen schreibt, in der Hoffnung, dass sich so der gesamte Betrieb so ein bisschen nach dem Lebensbedürfnissen der Menschen ausrichtet.
Ja, die Sex, also einfach grundsätzlich mehr Vögeln und das als das
ja, auch Vögeln fördern.
Ne? Vögeln fördern, ja.
Ja. Mhm. Sogar fordern? Müsst ihr aufpassen, dass ihr nicht zu einer Diktatspartei werdet, ne?
Ja, nee, das liegt natürlich dann in der Freiheit der Menschen, aber dass man das grundsätzlich ja staatlich verordnet, ist natürlich kritisch, aber
ist ja, man weiß ja heute nicht mehr, was eigentlich schlimmer
sein soll. Da erzeugt man natürlich starken Konformitätsdruck, ne? Das ist natürlich da auch schwierig, ja. Ja, ich dachte, das wäre vielleicht so eine Art Glückspartei, aber das hat wahrscheinlich Hitler damals auch gedacht.
Also, ja, ich glaube, viele denken, also grundsätzlich auch ParteiführerInnen, die halten ja das, was sie anbieten, für das Beste und das soll genau, dann umgesetzt werden.
Anders geht das nicht, sonst ziehst du das nicht durch.
Ne? Da sind wir beim prinzipiellen Problem, aber ja, schieben wir das auf. Ich habe gedacht, wir haben beide von den klassischen Staatstheoretikern nicht so viel Ahnung. Wir wissen alle, es gab irgendwie Hobbes und Locke und Rousseau. Und
die haben wir wirklich eigentlich alle liegen gelassen im Studium.
Die haben wir, ja, nee, das habe ich sogar mal gelesen.
Also Hume habe ich gelesen.
Ne? Nee, der zählt da nicht dazu.
Natürlich. Doch, der hat die normative Vertragstheorie dann doch nochmal so empiristisch kritisiert, also weil es dann eben diesen einen großen Naturzustand, von dem dann alle reden und den sie als Rechtfertigungsfolie für alle ihre Verträge da verwenden, ob jetzt Rousseau, Locke oder sonst wie oder Hobbes, den hat es ja so nie gegeben, kommt Hume dann, ne?
Ja, der
also historisch, der hatte nie eine historische Realität, ne?
Ich will gleich wiederkehren, ja, die Vertragstheorie ist eigentlich Hobbes gegangen. Muss man sagen.
Da hast du jetzt einen Witz gemacht.
Genau. Es ist ein Podcast, es ist auch philosophische Comedy hier.
Ja.
Was ist der Staat? Dachte ich, müssen wir uns mal kurz fragen und unterbrich mich jederzeit. Ne? Und danach müssen wir uns ja auch fragen, was ist Politik? Und dann können wir ja von mir aus über dieses leidige Thema kurz sprechen. Ich habe mir sogar Wahlwerbespots angesehen. Ich habe viel gelitten, auch wenn es nur wenige Minuten waren. Der Staat ist ja erstmal eine Fiktion, ne? Also der Staat irgendwie als Essenz oder Substanz oder
ist
sowas.
Ist kein Gegenstand.
Oder als Ding, genau. Gibt's nicht. Das ist eine Fiktion.
Ja.
Das ist ja bei vielen Sachen so. Mit dem Geld ist das so.
Ja,
weiß ich nicht. Mit Firmen ist das so.
Mit der Liebe.
Mit der Liebe.
Wenn wir zynisch
werden. Liebe gibt's ja wenigstens noch was zum Anfassen. Ne? Aber
ist richtig.
Ja. Leg jetzt mal auf den Staat den Finger. Das funktioniert ja nicht. Ne?
Ja.
Also
ja,
man kann im Reichstag sagen, dass eben auch ein Haus
aber und so. Aber man müsste ja nicht gleich das abwerten mit Fiktion, sondern man sagt einfach, es ist eine Idee.
Ja, man kann sagen, es ist eine Idee.
Womit wir ja wahrscheinlich so beim konnotationsschwangersten Begriff aller Zeiten sind.
Genau.
Der Begriff der Idee, ich meine, daran kannst du wirklich die ganze Philosophiegeschichte erklären.
Bleiben wir bei Fiktion, weil damit, ich meine, da was natürlich vollkommen stimmt, weswegen der Ideebegriff ja seine Berechtigung hat, ist, dass eine Fiktion natürlich keine, also Fiktionen sind notwendig.
Das ist ja, so. Da also spricht Fiktionen der Nietzscheaner.
Fiktionen leisten für, ja, nee, nicht in diesem Sinne, dass man sich dann auch mal in den Traum und den Rausch flüchten muss oder so, sondern Fiktionen leisten ja ganz vieles, was, das werden wir jetzt erkunden, von so einer einfachen handfesten Realität nicht geleistet wird.
Ja,
und das beim Menschen eine Besonderheit, ne?
Ja. Eine bestimmte Arten von Normalität, was ich jetzt in Anführungszeichen setze, herstellen, in denen es leichter sich leben lässt als in anderen Zuständen, die als paranormal dann
leben lässt. Und das ist also, der Staat ist, um dann mal einzusteigen, vielleicht ja auch so eine Art Gefüge. Dann nehmen wir jetzt schon mal ein bisschen was vorweg, was für die Einsamkeitsfolge, die das nächste Mal kommt, weil uns die Bundestagswahl so wahnsinnig überrascht hat jetzt in unserem Zeitplan.
Kam aus dem Nichts.
Und wir wollten euch damit natürlich nicht alleine lassen. Was wir dafür schon ein bisschen überlegt haben, also der Staat ist ja auch sowas wie überhaupt der Rahmen, innerhalb dem dann durch auch wieder andere Fiktion es ermöglicht wird, dass Fremde sich aufeinander beziehen. Das ist ein junges Phänomen in der, ja, also
wenn wir zurückgehen in die Frühgeschichte.
Oh, Entschuldigung, Jakob, ja. Aber ich darf ja unterbrechen, hast du gesagt, ne?
Natürlich.
Was sind denn Fremde unter Fremden?
Ja, das sind wir ja alle, ne?
Ja, richtig, aber...
Habe ich das gerade gesagt?
Ja, also du hast ja Fremde mit Fremden, aber Fremde unter Fremden, weißt du, was das ist?
Nee, also so wie der...
Also du musst dir das so vorstellen.
Ja.
Da sind Fremde auf einer Brücke.
Ja.
Und dann unten geht ein Fluss durch, ja, und da kommt dann so ein kleiner Tanker und da sind dann auch Fremde drauf. Und wenn die dann unter der Brücke durchgehen, dann hast du Fremde unter Fremden. Mhm. Das sind Fremde unter Fremden, ja.
Ja. Ich mach dann weiter, ne?
Karl Valentin war das wieder.
Ach, das war Karl Valentin. Ja. Nee, wirklich, Fremde unter Fremden.
Das sind Fremde unter Fremden, ja.
So, genau, und das ist ja der, also wir haben zwar unsere Nachbarschaft und man, es ist ja die Ausnahme, dass man rausgeht und jemanden trifft, den man kennt. Dann freut man sich so, man denkt so, oder man freut sich gar nicht, man geht in die entgegengesetzte Richtung, kommt auch vor, aber man denkt so, ah, hier, der Dings und so, weil der taucht plötzlich aus einer Masse an Fremden, die uns die ganze Zeit umgibt, auf. Mhm. Und trotzdem ist der Staat ja das, innerhalb dessen wir mit diesen ganzen Leuten kooperieren. Und das geht eben nur mit Fiktionen, ne?
Ja.
Die bestimmte Funktionen haben. Mhm. Weil ich kann mich auf den anderen als Tauschpartner beziehen und so weiter, ohne den zu kennen, ohne irgendwas über den zu wissen, weil ich weiß, wir haben sozusagen denselben Rahmen, der ist abgesteckt durch zum Beispiel das Recht und so weiter.
Ja, also es gibt so ein Mindestmaß eines Kooperationsverhältnisses, das irgendwie gegeben ist, wenn man in einem staatlichen Miteinander sich bewegt. Ne?
Ganz genau. Und gleichzeitig ist das natürlich auch einfach ein Zwang, der sich durch das Zusammenleben so vieler Menschen ergibt.
Ja.
Also früher die familiäre Kleingruppe oder der Clan dann irgendwann. Man kannte jeden so gut, dass man sich auf den direkt und in einer Beziehung beziehen konnte. Und diese Gruppen wuchsen dann, und es gab auch viel Platz für die. Und wenn man einer anderen Gruppe begegnet ist, hatte man die Wahl noch. Ich kann denen jetzt feindlich begegnen oder ich kann den kooperativ begegnen und die Wahl haben wir eben heute nicht mehr. Also wir können gar nicht anders, als miteinander zu kooperieren, weil...
Wobei ja fast alle konservativen Parteien eigentlich immer wieder versuchen, den Staat als eine Makroform der Familie auszubilden.
Ja,
ne?
Ja, das Ideologem eigentlich
das
immer noch.
Das Leitideologem eigentlich.
Also mindestens mal bei der CDU.
Ja.
Bei den anderen ist der Einzelne vielleicht dann auch schon irgendwie wichtiger, also auch
und auf den warum Plakaten. Muss man das machen? Weil der Staat, weil der Staat natürlich was unglaublich Abstraktes ist und eigentlich unglaublich befremdlich ist, ne? Weil die so weit weg sind, diese Fremden, und mir so fremd sind, dass ich überhaupt nicht wüsste, wie ich jetzt mit denen irgendwie, was habe ich mit denen am Hut? Was soll ich mit denen?
Ne? Ja, ganz genau. Und wir haben dann diesen ganzen Quatsch, Gewaltenteilung und so, ne? Das sind ja aber alles auch schon weitere Abstrakter. Das ist, zeigt eigentlich noch nicht so richtig die Genesis des Staates. Also wir sind eben keinen Vertrag, haben wir nicht irgendwann abgeschlossen.
Ja.
Da wäre ja auch die Frage, mit wem?
Ja.
Also um dann diesen Naturzustand hinterzulassen.
Ja, genau. Das ist ein Selbstverhältnis.
Ja, ist ein Selbstverhältnis, ja. Wenn überhaupt, ist es das, aber eben auch ein fiktives Selbstverhältnis. Und Pierre Bourdieu, ja, um mal so einen Franzosen zu erwähnen,
ja.
Der hat, die haben ja alle irgendwas von Nietzsche mitgenommen, meistens das Falsche. Der denkt Nietzsche hier so ein bisschen nach. Das sind späte Vorlesungen im Collège de France, glaube ich, gehalten von ihm über Staatstheorie. Und eine Quintessenz, das ist aber vielleicht auch eher so eine Perspektive, der Staat und eine historisch fundierte, muss man auch sagen, also es geht um den modernen Staat, so wie er nach der Französischen Revolution dann geschaffen wurde, ist eine von Juristen hervorgebrachte Rechtsfiktion, die sich als Juristen hervorgebracht haben, indem sie den Staat hervorbrachten. Also da wäre das mit dem Selbstverhältnis nochmal, ne? Und da hat er nicht ganz Unrecht.
Ja.
Also das Recht ist ganz entscheidend, das ist eines dieser abstrakter...
Wir sind da bei Münchhausen, ne? Am eigenen Schopfe aus dem
Sumpf ziehen. Ne? Aus diesem naturzuständlichen Sumpf heraus.
Ja.
Wir hören das im Wort zum Wahlsonntag ganz am Ende, da wird nochmal Nietzsche das Wort dann erteilt bekommen. Der sagt, da wo der Staat aufhört, beginnt aber eigentlich erst der Mensch.
Aha.
Und die Frage ist ja, ob der Staat heute noch irgendwo aufhört. Also ist das denkbar? Kann man noch fliehen?
Mhm.
Wahrscheinlich nicht. Genauso wie man nicht mehr aus der Höhle herauskommt. Das hatten wir ja das letzte Mal in Folge 13 besprochen. Und Bourdieu sieht das dann auch so und sagt irgendwie so pessimistisch an Nietzsche anknüpfend, heute ist der Mensch nur noch Staatsmensch.
Mhm.
Und das widerspricht ja gleichzeitig den politischen Ideologien, die an uns so herangetragen werden. Ne? Du mit deiner Familie, Respekt für dich.
Ja, ja, ja.
Oder du als freiheitsliebender Einzelner, als Unternehmer.
Ja, Politiker werben natürlich immer für immanente Staatsformen. Ne? Also werben immer für das System und nicht gegen das System, das ist ja, ja wohl klar. Ne?
Ja, ja, und dieser Widerspruch, das ist ein permanenter Widerspruch ja auch. Auf der einen Seite sollen alle in den Staat eingegliedert sein und sind insofern eben Staatsmenschen, mal mindestens auch unter rechtlichem Aspekt.
Mhm.
Auf der anderen Seite würde niemand jemals irgendwie zugeben, dass an ganz vielen Stellen der Mensch im Staat als Individuum bedroht ist.
Mhm. Aber hier, Jakob, in welcher Leitlinie steht das denn, was du jetzt vorgelesen hast? Also du sowohl Nietzsche und Bourdieu, das kannst du zurückführen auf Rousseau.
Ja. Ne? Ja.
Der erste Satz in Dingens Contrat Social, der Mensch ist frei geboren und überall liegt er in Ketten. Ne?
Mhm. Ja, das stimmt. Ja.
Also, dass das Menschliche jenseits des Staatlichen beginnt, das ist Rousseau. Ne? Also, dass der Mensch wieder zurück zur Natur muss und so und dass all die Formen, die der Mensch für die Möglichkeiten seines Miteinanders konstruiert hat, Institutionen und das ganze Zeug, ne, dass das alles Formen der Entfremdung sind und dass Entfremdung dort beginnt, wo der erste Zaun errichtet wird. Ne?
Mhm.
Also, dass Freiheit ist in diesem Naturzustand und da kann man natürlich immer sagen, ja, hat es den je gegeben? Hallo, ne? Ist das nicht eine Retropie, die verwendet wird, um den Status quo zu disqualifizieren? Ne?
Wenn wir uns jetzt auf die paläoanthropologische Forschung berufen und sagen, ja, vor 300.000 Jahren mit den Kleingruppen, ist das eigentlich auch nur so eine Anrufung des Naturzustandes? Ist das zulässig? Mhm. Aber klar, man verblendet dann, was sich da an Entwicklung konkret aus dem einen hin zu dem anderen vollzogen hat.
Der Naturzustand ist
trotzdem
eine...
Trotzdem hassen wir ja irgendwie den kulturellen Zustand auch.
Ja, weil wir Ästheten sind, aber grundsätzlich ist das ja also eine sehr starke Denkrichtung gewesen in Europa in den letzten 300 Jahren. Ne? Gut, aber jetzt habe ich dich unterbrochen.
Nee, so soll das ja sein, weil sonst hält sich das hier nicht so organisch. Bourdieu, was er voranschickt, ist auch die Warnung, Achtung, alle Sätze, die den Staat als Subjekt haben, sind theologische Sätze. Ne? Also das könnte man vor allem mal gegen Hobbes gerichtet sehen natürlich, der vom Souverän spricht und da ist der Staat eine Person und die handelt auch.
Ja. Ne? Der Leviathan.
Und das lässt sich genau natürlich in
also die Staatsgewalt.
Der Rechtsfiktion wieder plausibilisieren, aber Bourdieu sagt jetzt, nee, es gibt diese Perspektive außerhalb, da geschieht auch ein Leben und so und das hat eben nochmal eine eigene Perspektive und wenn dann eine Fiktion wie der Staat als Person angesprochen wird, dann sind wir im Bereich der Theologie.
Mhm.
So und jetzt lese ich nur kurz Nietzsche vor, der den Staat sowieso als den neuen oder vielleicht einen neuen Götzen, Obergötzen charakterisiert. Das ist aus der Genealogie der Moral und eigentlich geht es um die Entstehung des schlechten Gewissens, aber zwischendurch findet man da eben auch immer diese Überlegung zum Staat. Nietzsche sagt nämlich, dass mit den Vertragstheorien ist eigentlich ad acta zu legen und es ist ein bisschen originell, dass er trotzdem keine längere Entwicklung annimmt, sondern von einem Bruch spricht, der den Staatszustand dann plötzlich herbeigeführt hat.
Mhm.
Wie haben wir uns das vorzustellen? Zur Voraussetzung dieser Hypothese über den Ursprung des schlechten Gewissens gehört erstens, dass jene Veränderung keine allmähliche, keine freiwillige war und sich nicht als ein organisches Hineinwachsen in neue Bedingungen darstellte, sondern als ein Bruch, ein Sprung, ein Zwang, ein unabweisbares Verhängnis, gegen das es keinen Kampf und nicht einmal ein Ressentiment gab. Zweitens aber, dass die Einfügung einer bisher ungehemmten und ungestalteten Bevölkerung in eine feste Form, wie sie mit einem Gewaltakt ihren Anfang nahm, nur mit lauter Gewaltakten zu Ende geführt wurde, dass der älteste Staat demgemäß eine furchtbare Tyrannei als eine zerdrückende und rücksichtslose Maschinerie auftrat und fortarbeitete, bis ein solcher Rohstoff von Volk und Halbtier endlich nicht nur durchgeknetet und gefügig, sondern auch geformt war. Also hier schon mal, ja, der Staat braucht Menschenmaterial und zwar... Nietzsche sagt, rhetorisch wie immer sehr problematisch und martialisch, Halbtier, also wenn der Staatsmensch, ja, also wenn der Mensch da beginnt, wo der Staat aufhört, dann ist der Staatsmensch eigentlich ein Halbtier, sagt er hier. Mhm. Und dann fährt er fort, ich gebrauchte das Wort Staat. Es versteht sich von selbst, wer damit gemeint ist. Irgendein Rudel blonder Raubtiere, eine Eroberer- und Herrenrasse, welche, kriegerisch organisiert und mit der Kraft zu organisieren, unbedenklich ihre furchtbaren Tatzen auf eine der Zahl nach vielleicht ungeheuer überlegene, aber noch gestaltlose, noch schweifende Bevölkerung legt. Der Gestalt beginnt ja der Staat auf Erden. Ich denke, jene Schwärmerei ist abgetan, welche ihn mit einem Vertrage beginnen ließ.
Mhm.
Und da haben wir natürlich in der schweifenden Bevölkerung, die eben noch nicht organisiert ist. Ja. Und dann kommt plötzlich wie ein Bruch über diesen Naturzustand, muss man dann doch sagen, über diese romantische Vorstellung, bricht dann ein Zwang herein, dass nämlich kriegerische Rudel sagen, ihr gehört jetzt auch noch zu uns und ihr auch noch und ihr auch noch und zwar auf diesem Gebiet. Ne?
Da hat sich natürlich Hitler und seine Spießgesellen, die haben sich darin gespiegelt,
die haben sich da
gebadet,
ausgetobt und so weiter.
In diesen Formulierungen.
Und sich dann auch als die blonden Raubtiere, ja, blonde Raubtiere, geborene Organisatoren, hast du da nicht Armin Laschet und Olaf Scholz vor Augen? Ja, Spaß beiseite. Aber ich glaube, das ist was Zentrales beim Staat, die Organisation. Ja? Also es geht darum, wie man innerhalb dieser Fiktion mit Hilfe untergeordneter Fiktionen, die alle weisen sind, sich aufeinander zu beziehen, Menschenmassen organisiert.
Aha. Ja, ja, also könnte man so gesehen den Staat in einen Gegensatz zum Chaos bringen. Ne? Also der Staat ist das Gegenteil vom Chaos, er stellt Ordnung her.
Genau, nur dass dann ja der Punkt ist, es geht darum, Menschen, Gruppen zu organisieren, die zu groß sind, als dass sie sich noch organisch selbst organisieren würden. Mhm. Das geht wohl so, sagt die empirische Anthropologie, bis ungefähr 150 Leute, weil so viele Namen und Lebensgeschichten kann man sich irgendwie merken. Und das waren so die größten Gruppen bis, also die längste Zeit unserer Speziesgeschichte, der Geschichte unserer Spezies über.
Okay.
Und dann endet das. Ne? Mhm. So. Und dann ist jetzt die Frage, wenn der Staat so entstanden ist und irgendwie sowas ist und diese Organisation zur Grundform hat. Und die Politiker wären demgemäß erstmal Tyrannen, die in einem Gewaltakt das verfügen und aber eben auch die geborenen Organisatoren, ja. Sagt Nietzsche dann ein bisschen weiter. Was ist dann Politik? Und davon abgegrenzt, was ist das Politische? Ich habe mal einfach eine ganz blöde
Entschuldigung.
Definition suchen wollen. Wikipedia sagt Folgendes. Politik bezeichnet die Strukturen, die Prozesse und Inhalte zur Regelung der Angelegenheiten eines Gemeinwesens, etwa eines Staates, durch verbindliche und auf Macht beruhende Entscheidungen. Soweit richtig, ne?
Mhm.
Politik regelt aber insbesondere das öffentliche, aber teilweise auch das private Zusammenleben der Bürger, die Handlungen und Bestrebungen zur Führung des Gemeinwesens nach innen und außen, sowie die Willensbildung und Entscheidungsfindung über Angelegenheiten des Gemeinwesens. Also Politik ist jetzt der Betrieb, der diese Grundfunktion des Staates, nämlich das Organisieren, irgendwie in der Praxis umsetzen soll.
Mhm.
Ja.
Ja.
Und das ist genau das Problem, was ja auch vor das wir uns gestellt sind vor so einer Bundestagswahl.
Mhm.
Das ist ja nicht zu leugnen. Also, wir sehen uns aufgefordert zur Wahl oder so, ja.
Mhm.
Das kann man natürlich dann endlos weiter problematisieren. Aber da stellt die Politik, die konkrete Politik, eine Forderung an uns, weil, und das ist dem Staat eben eigentlich vorgeordnet, dass Politische, also das Politische, jetzt mal gesprochen, der können wir uns nicht entziehen, dieser Dimension. Wir müssen uns irgendwie dazu verhalten, weil wir uns irgendwie organisieren müssen. Wir müssen irgendwie kooperieren. Wir haben keine Wahl mehr. Wir sind gefangen.
Mhm.
Und Nietzsche denkt da eben also in die Frühgeschichte zurück und spekuliert da, wie er das so tut. Und diesem eigentlich Notwendigen am Politischen können wir nicht entkommen, weil das Politische im kulturellen Zustand immer schon da ist. Also und dazu gehört ja auch mal die Anerkennung, es gibt eben diese mächtigeren Menschen als uns.
Mhm.
Also es gibt auch diese Repräsentanten, diese konkreten Repräsentanten dieser erstmal bloß fiktiven Macht, die wir nicht greifen können.
Mhm.
Ja, weil es kommen doch relativ schnell Leute in Uniform, wenn wir was falsch machen oder nicht im Sinne des Staates handeln. Und das hat ganz viele Vorteile, aber das muss man dann erstmal sagen. Und man muss dann sich bei einer Wahl, glaube ich, dieses Gewichts bewusst werden, wem und was man da zustimmt und seine Zustimmung erteilt.
Mhm.
Also man legt wirklich konkrete Macht auch über das eigene Leben aus seinen Händen, das in einem überaus abstrakten und extrem anonymen Bezug,
ja,
auf diese Menschen, die einen dann repräsentieren sollen.
Ja, repräsentative sollen. Demokratie.
Oder in meinem Namen handeln. Und das, ja, finde ich, kann man auch nicht so leicht wegpragmatisieren.
Nee.
Wenn es dann zum Beispiel heißt, ja, aber du musst wählen, weil XY, das größere Übel muss verhindert werden.
Das sind sehr, sehr vermittelte Verhältnisse. Ja.
Extrem vermittelt. Und am Ende ist es aber doch so, dass dann, ich weiß nicht, meine Eltern, die haben, glaube ich, die längste Zeit ihrer politischen Karriere die Grünen gewählt. Und die Grünen waren eben die pazifistische Partei und so weiter. Und haben dann aber eben unter dem Kabinett Schröder I doch beim Kosovo-Krieg mitgemacht. Und dann hast du plötzlich in dieser extrem distanzierten, abstrakten, vermittelten Weise Blut an deinen Händen.
Mhm.
Ich weiß nicht, ob wir uns in diesem Bewusstsein befinden, wenn es darum geht, ne? Natürlich ist es auch ein bisschen lächerlich jetzt zu sagen, richtet eure Wahlentscheidung danach aus.
Mhm.
Ja? Aber zumindest ist ja der Passivismus eine Option. Ist auch eine Wahlentscheidung.
Ja, ja. Ja, man kann natürlich das jegliche politische Idealismen auch dahingehend irgendwie desillusionieren, wie Helge Schneider sagen würde, dass ja, egal wen ich wähle, der sich dann im Korsett der Institution oder des Systems bewegen muss und natürlich in seiner Handlungsfreiheit dann schon auch beschränkt ist.
Hm.
Und in einer gewissen Weise Konformist werden muss, ne, weil er dann eben an den entscheidenden Schalthebeln sitzt und dann vielleicht diese, also das ist ja immer die Erfahrung und immer die Enttäuschung des Wählers, ja, Moment mal, die hat doch jetzt bei ihrer Kandidatur, hat die doch das und das versprochen. Jetzt macht sie das aber ja gar nicht. Ne? Mhm.
Habe ich da was nicht verstanden? Habe ich da was nicht mitgekriegt? Funktioniert das eigentlich ganz anders? Ne?
Also da ist irgendwie so eine konstitutive Differenz und ja, das ist dann immer die Differenz von Wirklichkeit und Ideal, ne? Die da immer zu Bruch geht dann.
Naja, man, ich glaube, es gibt halt überhaupt keinen wirklichen Bildungsstand zu dem konkreten Funktionieren von diesen Machtverhältnissen.
Mhm.
Also nicht nur, dass man das nicht jetzt irgendwie in so einer ideengeschichtlichen Weise mal versucht, grundsätzlicher einzuordnen, sondern auch, wie jetzt da wo Entscheidungen getroffen werden, da existieren wahnsinnig viele, auch sehr dumme, auch wiederum dann selbstgefährliche Theorien drüber, das firmiert dann als Verschwörungstheorien, ja, die den richtigen Impuls haben. Nein, die Machtzentren sind da nicht nur irgendwo und sitzen im Bundestag oder so. Es gibt ja auch Bundestagsabgeordnete Marco von Bülow oder Marco Bülow oder was, der zur Partei übergetreten ist von den Linken, ne? Wo aus dem Bundestag selbst gesagt wird, nee, das ist tatsächlich nicht so, das ist nicht mehr das Machtzentrum.
Ja, das ist aber natürlich einen sehr bedeutungsschwangeren Begriff genannt, ne? Macht. Ja,
Macht.
Also Politik, Macht, Staat, das scheint doch irgendwie schon ein Konglomerat zu sein, ein Begriffskonglomerat. Aber Macht ist heute nicht so unser Thema, glaube ich. Ne?
Macht ist nicht unser Thema, trotzdem geht es ein bisschen auch um die Frage, wenn nicht das, also wenn die Macht organisiert werden muss und verteilt wird, und das passiert auch. Und im Verdacht steht die Politik, die dann in endloser Blödheit davon redet, ja, zum Beispiel SPD, das Land in die Zukunft führen.
Mhm.
Ja, wohin denn sonst?
Stimmt, geht also, gar nicht zurück, weil in der Gegenwart ist man ja schon immer, ne?
Oder FDP, unser Land spielt nicht mehr vorne mit.
Ah.
Okay. Ja, also Christian Lindner würde sich gerne auf der Neuen aufstellen.
Ja.
Oder was? Also diese ganze Blödheit, ja, wenn man zu Recht den Eindruck vermittelt bekommt, da wird irgendwas dargestellt.
Er spielt nicht mehr vorne mit, wer eher so spielt nicht mehr in der Spitze der Tabelle, ne?
Genau, und dann gibt es ja seit geraumer Zeit, und damit können wir gleich zum zweiten Teil überleiten, nämlich dann zu Adorno, bietet sich eine zweite Machtsphäre an, das ist das Ökonomische.
Mhm.
Und darüber hat auch Adorno natürlich was gesagt. Das vorab. Und jetzt würde ich sagen, lassen wir uns von Maxim Klusch in der Popmusikanalyse mal ein Stück dieser sloganartigen Beliebigkeit vorführen. Ich glaube, heute hat er sich die deutsche Popmusik ausgesucht.
Mhm.
Denn Kulturindustrie trägt ja immer in informeller Weise und sich irgendwie als kreativ tarnend das mit, oder manchmal ist es natürlich auch sehr kreativ, fast schon von
Kreativität ist, glaube ich, der Tarnbegriff schlechthin heutzutage, ne?
Ja.
Ja, es ist so. Der Neoliberalen.
Aber es vermitteln sich ja da genau die Stimmungen, die uns dann so eklig aus einem Armin Laschet-Wahlwerbespot irgendwie entgegentreten. Die uns da ja ins Gesicht brüllen. Ja, was brüllen sie uns ins Gesicht? Hier ist die Popmusikanalyse. Die Popmusikanalyse.
Heute mit Willkommen zurück von Clouseau featuring Andreas Burani, erschienen am 1. Juli 2021. Man stelle sich vor, man könne weg von der Erde, außerhalb, draußen sein. Und dann kommt man wieder. Genau das suggeriert uns der Refrain des Lieds Willkommen zurück, in dem Andreas Burani singt: Willkommen zurück, zurück auf der Erde. Was bringst du mit, was gibt's zu erzählen? Was gibt's zu erzählen, ist eine gute Frage bezüglich des Songs. Es ist nämlich gar nicht so leicht, fassbar zu machen, worum es hier eigentlich geht. Der Song beginnt mit einer Strophe von Clouseau, in der Phrasenbausteine aneinander geschnipselt werden. Maschinenstopp in meiner Traumfabrik, dreht sich alles um den Augenblick. Beim ersten Mal hören zieht das alles relativ erinnerungslos an einem vorbei. Nur der kräftige Beat, die markanten Sprechgesangsmelodien und natürlich der Refrain hämmern sich ins musikalische Radio-Kurzzeitempfinden ein. Der Song hat definitiv das Potenzial zum Sommerhit, ein bisschen muss man auch an Fußball denken. Worum geht es letztlich? Es geht um den Sommer, es geht ums Reisen, ums Wiedersehen, auch darum, etwas zu tun, was man lange nicht mehr gemacht hat. Klar, die harten Corona-Beschränkungen sind vorbei, jetzt kann man wieder reisen und etwas tanzen gehen. Daher ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass die Melodie, die in Clouseaus Strophen immer weiter anschwellt, an den Song All Night Long von Lionel Richie erinnert, der 1983 zum Sommerhit wurde und danach wohl für alle Strandbars der Welt für immer ein Sommerhit blieb. Clouseau und Burani singen ganz nach dessen Motto Fiesta Forever. Vor dieser Reise, die das Video zeigt, in dem Clouseau und Burani in Nizza Radfahren, rumtanzen, Autofahren oder auch Autowaschen, ist etwas verloren gegangen. Clouseau singt, dass die Gefühle verstaubt waren. Darüber hinaus singt er Flashback auf alles, was war, Next Step, alles noch da, fast nicht mehr dran geglaubt. Obwohl man mal weg war, ist im Leben also alles beim Alten. Beim guten Alten, muss man sagen, denn im Refrain, gesungen von Burani, gibt es einen kleinen C'est-la-vie-Moment. Gleichzeitig die Beantwortung der Frage, was es zu erzählen gibt, wenn er singt, Autogramme vom Glück, so ist das Leben. Dass das Leben ganz allgemein nicht immer ein Autogramm vom Glück ist, wissen wir alle. Trotzdem behauptet sich das Diktat des Positiven auch hier, typisch für den deutschen Pop, wie wir ihn seit Jahren kennen. Auch diese aneinandergereihten Assoziationsfetzen, die so allgemein formuliert sind, dass es bei jedem Emotionshaushalt irgendwo Klick machen muss, kennen wir aus zahllosen Singles, die fast im Wochentakt erscheinen und uns immer wieder daran erinnern wollen, wie gut das Leben doch eigentlich ist. Gefühlsgeladene Reihungen wie vermissen, vergeben, verlieben, verstehen, lassen den Hörer in einem Taumel des Gefühlschaos und doch keiner konkreten Geschichte zurück. Ich möchte jetzt aber nichts über Affen sagen. Daniel Gerhardt von der Zeit sprach in Bezug auf den Text eines neuen Stücks von Clouseau von einer Bergpredigt der Beliebigkeit. Ein, wie ich finde, passender Term für die uns zuteil gewordene Mischung aus starken Affekten und schwacher Erzählung. Diese Verweigerung zu erzählen ist doch interessant. Steht auch in krassem Gegensatz zu früheren Stücken Clouseaus, denken wir nur an Chicago. Sie markiert, dass mit allen Mitteln und unbedingt jeder erreicht werden soll. Zum Ende des Musikvideos hin sehen wir Clouseau und Burani, wie sie im Sonnenschein zu einer Mehrgenerationenfeier in Frankreich dazustoßen und einen nach dem anderen umarmen. Es ist für den Betrachter nicht ganz klar, was diese Leute verbindet. Diese Umarmungsorgie. Die Sonne ist jetzt untergegangen, mündet in einer großen, freudigen Umarmung der beiden Sänger selbst. Alle anderen tanzen zum Lied und Feuerwerk gibt es auch. Das Stück Willkommen zurück drückt den tiefen Wunsch aus, dass alles beim Alten bleiben soll. Schaut man in die YouTube-Kommentare, die von Begeisterung nur so strotzen und die Klickzahlen, die mittlerweile 1 Million überschritten haben, steht jedenfalls schon eines fest. Willkommen zurück ist nicht nur der Titel des Songs oder der Schlachtruf für die Post-Corona-Beschränkungsaufbruchsstimmung, nein, sondern am sichersten wohl das Motto für die Karrieren der beiden Sänger, ein Comeback ins Altbekannte. Ich bedanke mich fürs Zuhören, bis bald.
Also genau, wir wenden uns Adorno zu und ein Vortrag, den er in den 60er Jahren gehalten hat, heißt Aspekte des neuen Rechtsradikalismus und der steht jetzt so eigentlich in jeder Buchhandlung rum, ne? In jeder Buchhandlung, die irgendwas auf sich hält.
Ja, und wir sind nicht neu, ne? Also seit ein paar...
Nee, überhaupt nicht. Das haben auch schon ganz viele gemacht und ja. Dann vor allen Dingen auch quer gelesen mit den Parteipunkten, die so die AfD irgendwie bietet, ne?
Der Bildnet bietet sich zum Vergleich organischerweise an.
Ja, also da gibt es irgendwie eine strukturelle Verwandtschaft zwischen... Nämlich wem oder was? Also Adorno beobachtet also in den 60er Jahren ein Wiederauftauchen oder Erstarken nationalsozialistischer Tendenzen innerhalb des demokratischen Systems, was dann von den Alliierten errichtet worden ist. Ne? Also wir sind dann in der Bundesrepublik und dann sind wir also nicht mehr in irgendwelchen Gegensätzen der 20er Jahre Kommunisten gegen Nationalsozialisten, sondern Ost-West-Konflikte stehen dann da an. Aber da erkennt Adorno gewisse Tendenzen in der Gesellschaft innerhalb der Demokratie, die für die Möglichkeit von Rückschlägen sprechen, auch wenn er natürlich gleich auch gesehen hat, dass jetzt nicht noch sowas wie das Dritte Reich sich wiederholen würde, wohl aber, dass es ja so Splitter vielleicht davon geben könnte, die der Demokratie Wunden schlagen noch, die sich in ihr Fleisch eindrücken.
Ja, oder dass die Demokratie sehr pochende Narben noch zurückbehalten
hat. Ja, so genau, so formuliert er, ne? Und er schreibt da auch in einem thematisch verwandten Vortrag von 1959 eine viel zitierte Warnung, nämlich, dass das Nachleben des Nationalsozialismus in der Demokratie bedrohlicher sei, denn das Nachleben faschistischer Tendenzen gegen die Demokratie. Ne? Also in der Demokratie und gegen der, wir haben jetzt nicht mehr die Faschisten, die sich aufstellen gegen das demokratische System, sondern sie agieren innerhalb des demokratischen Systems. Wie? Die AfD.
Ne? Ja, also, und unter anderem, indem sie gerade das überaffirmieren und sagen, nein, wir tarnen uns jetzt nicht als Demokraten, sondern wir sind die wahren Demokraten, wir sind nämlich das Volk, wir vertreten und so weiter, alles was ihr macht, Regulierungen der Wirtschaft, Verbote von XY, das ist antidemokratisch, weil ihr ja gar nicht hört, dass der Bauer bei uns auf dem Land eigentlich nur mit seinem SUV fahren will oder so, was im Übrigen natürlich auch völliger Schwachsinn ist.
So, und das ist ja phänomenal, wie der Adorno das also vor 60 Jahren das gesehen hat, weil da schreibt er genau das, was du jetzt gesagt hast, aus Seite 37, das offen Demokratische fällt weg. Ja, also von diesen neuen nationalsozialistischen Gruppierungen. Im Gegenteil, Doppelpunkt. Man beruft sich immer auf die wahre Demokratie und schilt die anderen antidemokratisch. Also genau wie du gerade gesagt hast. Ne? Also wir sind die wahren Demokraten. Ne?
Ja. Und das ist ja auch wieder das Problem, um das nochmal aufzugreifen. Ne? Dadurch, dass wir uns so abstrakt und formal aufeinander beziehen in diesem politisch-rechtlichen Rahmen, kann man das ja auch gar nicht leugnen. Also genauso wenig, wie man natürlich leugnen konnte, dass die NSDAP auch eine Partei war, die zur Wahl stand und dann auch gewählt wurde, in einem sicherlich nicht optimiert demokratischen System, aber das existiert heute auch kaum. Ja, also klar, die sind zur Wahl angemeldet. Man kann die wählen und ja. Was sie nach einer gewonnenen Wahl machen, also das ist natürlich das Problem.
Wäre sowieso zu fragen, ob es überhaupt ein Komparativ von dem Attribut demokratisch gibt. Also ob ein Politiker zum anderen sagen kann, ich bin aber demokratischer als du.
Ja, das machen die, glaube ich, eigentlich ständig. Ja,
das ist stimmt, eigentlich ja. Doch ein Entweder-Oder ist. Also entweder bist du innerhalb des demokratischen Systems und arbeitest dann in dessen Verfahrensweise und musst dich an dessen Verfahrensweise auch halten.
Ja, nur die kann man ja eben sehr formal nachahmen und dann sozusagen alle Anforderungen erfüllen. Und dann wirst du auch auf dem Papier zugelassen. Und das ist ein großer Nachteil unseres formalen...
Absolut. Das ist die Achillesferse im Grunde der Demokratie. Und da konnte in dieser Schwachstelle hat eigentlich der Populismus gekeimt, ne, in den letzten Jahren und Jahrzehnten, ne? Mhm.
So, wir können ja aber auch mal sagen, natürlich sind wir nicht so naiv und denken jetzt, die AfD ist die konkrete Bedrohung und die dürfen die Wahl nicht gewinnen, weil danach schaffen die Demokratie ab, auch wenn das tatsächlich so...
Und bauen dann Konzentrationslager auf.
...eben keine erklärten Ziele sind, aber dann, wenn man sich mal die Texte liest, die diese Leute verfassen, auch unter Pseudonymen, auch in nationalsozialistischen Zeitschriften... Bei Björn Höcke gab es ja diesen einen Fall, der dann unter Pseudonym dort geschrieben hat und so weiter. Das wurde dann zum Glück rausgefunden. Also man muss ein bisschen Detektivarbeit betreiben. Mhm. Und dann ist doch relativ klar, dass das schon echte Faschisten sind auch. Und,
also dass es auf jeden Fall Parallelstellen gibt zu Leitideologien der Faschisten. Ne?
Dennoch werden die wahrscheinlich in den Bundestag einziehen und die werden aber sehr wahrscheinlich sicherlich nicht die Wahl gewinnen.
Ja.
Das Problem ist aber ja, dass man darüber mal gucken kann, wie viel faschistische Latenz ist denn da, also oder wie viel Tendenz ist da latent vorhanden?
Latenz ist, glaube ich, das Wort, mit dem wir da am ehesten irgendwie in Richtung Erkenntnis...
Die ja auch, und das wäre dann die Frage nach den Techniken, mit welchen das geschieht, die AfD hervorkramt und dadurch die anderen Parteien zu einem ganz ähnlichen Verhalten zwingt. Also da tauchen dann plötzlich wieder Affekte und politische Klischees, auch Popanz-artige falsche Gegnerfiguren auf. Und die müssen dann, weil quasi dieser rhetorische Rahmen vorgegeben wird, können wir ganz analog beobachten, dass dann die CDU sagt, nein, also rechts von uns darf es eigentlich nichts geben, scheiße, jetzt gibt es aber die AfD, wir müssen uns dem anpassen und das passiert ganz automatisch. Mhm. Also man kann ja dann, wenn man sich anguckt, was Adorno ja auch dann sagt, über Rechtsextreme mal angucken, hier passiert das und zwar im Namen der schlimmsten Inhalte, die wir uns so vielleicht ad hoc vorstellen können. Mm-hmm. Aber was da passiert, passiert ja vielleicht auch bei den anderen, die dann auch tatsächlich die Macht haben. Ne? Mm-hmm. Und da ist das Stichwort Propaganda.
Ja, genau. Da kann ich eine Stelle zu geben. Da schreibt Adorno, da beobachtet er eigentlich so das Verfahren und die Mittel solcher Bewegungen. Und da heißt es, das Charakteristische für diese Bewegungen ist vielmehr eine außerordentliche Perfektion der Mittel, nämlich in erster Linie der propagandistischen Mittel in einem weitesten Sinn, kombiniert mit Blindheit, ja Abstrusität der Zwecke, die dabei verfolgt werden. Und ich glaube, dass gerade diese Konstellation von rationalen Mitteln und irrationalen Zwecken, wenn ich es einmal so abgekürzt ausdrücken soll, in gewisser Weise der zivilisatorischen Gesamttendenz entspricht, die ja überhaupt auf eine solche Perfektion der Techniken und Mittel hinausläuft, während der gesamtgesellschaftliche Zweck dabei eigentlich unter den Tisch fällt. Ja. Die Propaganda ist vor allem darin genial, dass sie bei diesen Parteien und diesen Bewegungen die Differenz, die fraglose Differenz zwischen den realen Interessen und den vorgespiegelten falschen Zielen ausgleicht. Sie ist wie einst bei den Nazis geradezu die Substanz der Sache selbst.
Ja.
Also, die Propaganda propagare heißt verbreiten. Ne? Da würde man ja erstmal denken, ja, das heißt, die verbreiten ihre politischen Inhalte. Ist ja schön und gut.
Völlig legitim.
Ne?
Die bedrucken Plakate
mit
völligem Schwachsinn.
Aber wenn man genauer hinschaut, stellt sich heraus, es ist nur diese Propaganda. Das ist es schon. Ne? Ja. Also dahinter kommt gar nichts. Und wenn da was kommt, dann ist es bei den Nationalsozialisten sowas gewesen wie eine Untergangsfantasie. Ne? Mhm. Also da liefert Adorno immer so psychoanalytische...
Wir gehen da gleich drauf ein. Man muss dann eigentlich die Psychodynamik solcher Bewegungen
genau, man deuten. Muss das psychologisch sich dann... Oder zumindest macht das Adorno, man muss das nicht. Aber Adorno ist am Ende doch immer auch Psychologe und Nietzscheaner gewesen. Ne?
Ja, und das ist aber auch... Also du hast den einen Teil davor weggelassen. Das ist für mich noch das Wichtigste.
Ja.
Man sollte diese Bewegungen nicht unterschätzen wegen ihres niedrigen geistigen Niveaus und wegen ihrer Theorielosigkeit. Mhm. Ich glaube, es wäre ein völliger Mangel an politischem Blick, wenn man deshalb glaubte, dass sie erfolglos sind. So, für mich gilt das eben grundsätzlich für alle Politiker. Also die sind gerade wegen ihrer echten, authentischen Blödheit und Ahnungslosigkeit so gefährlich.
Ja. Ja, oder ich würde mal sagen, auch als Politiker musst du ein bisschen hauptsächlich heiße Luft von dir geben. Ja. Also musst rhetorische Fährten beherrschen und eigentlich immer damit strotzen, dass du mehr hast, als du eigentlich besitzt. Mhm. Ne? Immer mehr anbieten oder immer hochspielen eigentlich. Ne? Nur bei den Nationalsozialisten ist das einfach auf die Spitze getrieben, ne? Ich würde sagen, das ist ein genuin politisches Moment sogar. Also so kritisch bin ich gegenüber der Politik.
Ja, das ist das politische Moment, würde ich eben auch sagen. Und das gilt aber eben nicht nur für die Rechtsextremen.
Ja.
Ja? Also es ist immer noch diese Frage, wir haben diese Riesengruppe, wir haben natürlich jetzt über die Jahrhunderte gewordene Institutionen und so weiter, die das alles organisieren. Aber die Frage ist immer noch, wer darf jetzt da ganz oben in... Hm. Chefsesseln sitzen und das lenken und die Aufgabe und das Problem, vor dem die Leute dann stehen, egal mit welchen Ideen sie sich hineinbegeben in diesen Kampf, die Aufgabe ist dann diesen Kampf um die Machterlangung und Machterhaltung, das meine ich jetzt auch erstmal ganz neutral, weil die Fragen stellen sich von alleine, auszutragen und natürlich, das ist das, was ich meine, jede Parteivorsitzende muss das zum Ziel haben, also wenn sie nicht gewinnen will, dann hat sie den Job verfehlt.
Ne? Ja.
Und gleichzeitig einige Kandidaten oder ehemalige Kandidaten, ehemalige Anwärter sagen das dann auch mal offen, man macht sich immer schuldig. Also deswegen ist es eigentlich widerlich, sobald jemand authentisch sagt, alle Kandidaten, die es jetzt gibt, tun das aber. Mhm. Oder alle, an die ich mich auch erinnern kann oder die es jemals gab und so weiter, weil das, wie gesagt, dazugehört. Aber es ist man wird halt zum blonden Raubtier in gewisser Weise, wenn man sagt, ich will diese Entscheidungen treffen. Mhm. Weil man macht sich die Hände schmutzig, ne? Das ist natürlich, vielleicht spricht da Ressentiment aus mir.
Ja, und das, was eben wegfällt, statt dieser Hypertrophie der Mittel, ne? Mhm. Ist die Theorie, sagt Adorno. Also wenn man sich den Faschismus anguckt, und das war ja dann eben auch in der Nachkriegszeit der Bundesrepublik die Preisfrage für die Intellektuellen, also wie konnte es zu dieser Jahrhundertkatastrophe von Auschwitz hier und Gulag dort kommen, aber vor allen Dingen, wie konnte es zu Auschwitz kommen und wie konnte dieses faschistische Terror- und Untergangssystem sich innerhalb der Demokratie entfalten. Ne? Mhm. Also das ist ja im Grunde das Medusa-Haupt, was aus dem Schoß der Weimarer Republik entsprungen ist. Und wenn man eben dann sich mal die inneren Strukturen so genauer anschaut bei den Faschisten, dann stoßt Adorno da eigentlich so auf die Einsicht, da gibt es eigentlich keine theoretischen Grundsätze oder sowas oder da gibt es keine allgemeine Erklärung, wie die Welt sei oder so oder wie es sich verhält oder so, sondern alles ist ausgerichtet und tendiert auf Praxis, also aus irgendeine Form von Ausübung von Macht. Ja,
und er sagt wirklich, und das ist für mich eigentlich auch neben der Anthropologie, Adorno oder das Institut, also noch in den noch in Kalifornien angesiedelt hat, das ja auch versucht, zum Problem zu machen und zu fragen, welche Art Mensch, oder wie muss ein Mensch sein, damit er in solchen Bewegungen aufgeht, in der Authoritarian Personality und so weiter. Daneben ist ja das dann wieder mit Freud aufs kulturelle Ganze übertragen, der Kernknackpunkt, ne? Wenn da keine Inhalte bewusst sind,
knackende Kernpunkt,
was wirkt denn dann dort unbewusst?
Ja.
Und Adorno sagt das auch sinngemäß oder explizit. Eigentlich ist das sowas wie der Freudsche Todestrieb scheinbar, der sich dann den Untergang wünscht und das auf die Gesellschaft, weil dann wird sie ins Politische hineingetragen und betrifft somit potenziell alle, überträgt. Und deswegen können die Leute auch, also deswegen sind die wirklich blöd und die sind auch theorielos, aber die handeln diesem unbewussten Streben auch, und das, da sagt Adorno, da liegt vielleicht die einzige Hoffnung, auch dem eigenen Untergang entgegen, gemäß diesem Trieb. Und man müsste, da sind wir wieder, das ja therapieren.
Ja, aber genau, bevor du damit jetzt anfängst, klar, die kritische Theorie ist die Anwendung von Psychoanalyse auf Gesellschaft, ne? Also Gesellschaftsstrukturen sollen durch das Perspektiv der Psychoanalyse, das dann Freud eben bereitgestellt hatte schon zu dieser Zeit, das war ja abgerundet dann eigentlich um die 40er Jahre so, ne? Und das haben die alles gelesen, das hatten die alles durchgenommen so, ne? Ja. Und natürlich aber eben auch den philosophischen Kanon.
Ja.
Deswegen soll die kritische Theorie eine umfassende Theorie bilden, ne? Also die alle wirklich alle möglichen, also Gesellschaft, Politik, Psychologie, Ökonomie und Philosophie zusammendenkt, ja, also ein Ganzes.
Und die Psychoanalyse war bei der kritischen Theorie auffallend viel wichtiger und im Grunde die ganze Anthropologie für die kritische Theorie als die philosophische Anthropologie. Also Plessner war so ein bisschen noch in Ordnung, aber eigentlich war die philosophische Anthropologie, vor allem natürlich Gehlen als Gegenspieler, aber auch Scheler, das war verpönt. Ne?
Ja, ja, absolut. Also in der Dialektik der Aufklärung, ich glaube, da irgendwo heißt es dann auch in so einer Fußnote so, ja, aber dann doch bitte keine Anthropologie, das ist ja das Letzte, so, also wirklich, als sei das Blasphemie, ja?
Ja, ja, genau, weil da stellt sich nicht so automatisch die Frage nach dem Therapeutikum.
Nee, und da ist auch kein kritischer Blick.
Wie kann man das jetzt gut...
Auf den Verblendungszusammenhang, das zentrale Erkenntnismoment, vermeintliche Erkenntnismoment der kritischen Theorie.
Genau, also weil mit diesem kritischen Ansatz muss ich immer schon die Frage nach Besserung mitstellen. Ich glaube, das eine geht gar nicht ohne das andere. Ne?
Die Philosophen, das sind ja Marxisten, ne?
Ja,
die Philosophen haben die Welt immer nur beschrieben, es geht aber darum, sie zu verändern. Also das ist ja einer der Grundbausteine.
Das ist ja gar nicht so passivistisch, Bruno.
Das ist überhaupt nicht passivistisch, das ist Problem. Marxismus.
Ja. Ne? Naja, wir vertreten mal wieder die...
So, da sagt er also, ich nehme einfach nur auf, was du jetzt gesagt hast und gib dazu das Zitat. Da schreibt Adorno, wenn ich psychoanalytisch reden sollte, würde ich sagen, es sei sicherlich nicht die geringste der Kräfte, die hier mobilisiert werden, dass an den unbewussten Wunsch nach Unheil, nach Katastrophe in diesen Bewegungen, also in den faschistischen Bewegungen, appelliert wird. Aber ich möchte doch noch dem hinzufügen, und ich spreche damit gerade zu denen unter Ihnen, die mit Recht gegen eine bloß psychologische Deutung gesellschaftlicher und politischer Phänomene skeptisch sind, dass dieses Verhalten keineswegs nur psychologisch motiviert ist, sondern auch seine objektive Basis hat. Also da gerät er natürlich in Rechtfertigungsdrang. Ne?
Ja, und da kommt der große andere Bezugspunkt, eben der Marxismus, dann ins Spiel. Ne? Also, dass die psychologische Deutung bewahrt nicht davor, sich die konkreten...
Die Falschheit.
Mechanismen anzugucken und auch das Material, also
es liegt Grundlage, in der Sache,
auf dem das alles passiert.
Es liegt in der Sache der gesellschaftlichen Bedingungen. Ne?
Übrigens spricht er ja von einem linken oder sogar kommunistischen Studentenbund in Wien. Insofern adressiert er das natürlich. Also die Kommunisten, die Marxisten, die sind natürlich dann in besonderer Weise skeptisch dagegen zu sagen, und das heißt das ja letztlich, naja, wir müssen auch den Nazi, wir müssen auch den CDU-Wähler, wir müssen verstehen.
Ja.
Und zwar
also das
nicht
war jetzt
nur
gerade
verstehen,
bei
wie
dir
sie
auch
sich
schon,
schädlich auswirken, sondern wir müssen diese Leute verstehen, sonst kriegen wir die auch nicht verändert. Ne?
Ja, und das ist ja entscheidend, weil das bei dir war jetzt auch schon mehrmals so, das sind ja totale Dummköpfe und so. Das ist ja fatal. Ne?
Ja, ja, klar.
Also diese Perspektive ist ja fatal, weil sonst reitest du wirklich gnadenlos da rein und die werden bis in alle Ewigkeit werden die blöd sein und auch immer dann die NPD wählen. Ne?
Ja. Das ist richtig. Trotzdem sind wir Ästheten und das fällt einfach da manchmal schwer, wenn man sich das anguckt. Ne?
Ja,
und es geht mir nicht darum zu sagen, die AfD-Leute sind blöd. Also wir kommen da gleich noch auch auf ein paar harte Zahlen.
Und vor allem,
aber was die Rentner so wählen und wie die wählen, also das ist an Blödheit übertrifft
aber
das eigentlich
noch. Man muss die Bestimmtheitsstruktur dieser Blödheit analysieren.
Das würde ich jetzt sogar ganz ernst meinen. Also Rentner, die irgendwie seit 40 Jahren CDU wählen und jetzt eigentlich schon längst den Führerschein hätten abgeben müssen und aber immer noch in irgendwelchen Autos rumfahren und so weiter. Und ich mache das jetzt mal ganz bewusst auf, diesen, man sollte das Alter eigentlich als politischen Kampfbegriff einführen. Also jung gegen alt ist für mich im Moment fast sogar noch wichtiger als, und hier soll man mich bitte widerlegen, arm gegen reich. Mhm. Also jung gegen alt ist, wird so frappierend in einer Weise. Und ich würde sogar sagen, jemand, der irgendwie, also und ja, mit dem blödesten Inhalt, mit verwerflichen Zielen und so weiter, aber irgendwie einem, wenn man es denn verstehen wollen würde, durchaus begründetem Affekt, dass es irgendwie nicht weitergehen kann oder bla 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 oder irgendwie sowas, die AfD wählt von mir aus, ja. Da ist mehr Potenzial, das ist ja auch so eine linke Sache, ja, überall, wo es Potenzial, also überall, wo der Faschismus auftauchte, ist die Chance für eine Revolution im kommunistischen Sinne oder so gescheitert. Mhm. Mehr Potenzial als irgendwie Leute, die dann die CDU wählen, weil man halt wählt sonntags und man sitzt dann noch in so einem Reihenhaus und schält Kartoffeln.
Ja.
Ja, also, Entschuldigung.
So, also jetzt habe ich aber ja mich noch nicht dazu gekommen, diese objektive Basis zu benennen, ja? Also, es geht da weiter. Oder ich nehme es nochmal gerade mit, dass dieses Verhalten keineswegs nur psychologisch motiviert ist, sondern auch seine objektive Basis hat. So. Wer nichts vor sich sieht und wer die Veränderung der gesellschaftlichen Basis nicht will, dem bleibt eigentlich gar nichts anderes übrig, als wie der Richard Wagnersche Wotan zu sagen, weißt du, was Wotan will? Das Ende. Mhm. Der will aus seiner eigenen sozialen Situation heraus den Untergang. Nur eben dann nicht den Untergang der eigenen Gruppe, sondern wenn möglich den Untergang des Ganzen. Ne? Ja. Also da ist natürlich zu denken an Hitlers Zero-Befehl.
Ja. Ja, keine Ahnung. Ja.
Doch, den hat er doch dann 44, also spätestens da, ja, wenn das deutsche Volk schon nicht siegt, ne, dann soll es wenigstens zugrunde gehen.
Genau,
dann das ist ja die Logik gewesen. Ne?
Und genau dasselbe hat er zu sich gesagt, ich knall mir lieber eine Kugel vor den Kopf, ja. Als dass ich irgendwie... verliere oder in Gefangenschaft gerate oder so.
Ne? Ja, genau. Also diese Absolutheit. Ne? Und wie heißt das denn? Dieser Null- oder Zero-Befehl. Also bis zum letzten Mann kämpfen so. Ne? Mhm. Also und man muss dann natürlich so weit gehen und verstehen, ja okay, das kam jetzt nicht nur durch die Umstände heraus, ja. Mhm. Also dass es halt schlecht gelaufen ist, dass dann das mit dem Russland-Feldzug dann doch nicht so, ne, dass es dann wieder wie bei Napoleon eine war.
Zu viel aufgemacht, ja, scheiße.
Total doof irgendwie gelaufen, aber wenn das ja nicht so gelaufen wäre, dann wäre ja alles gut gelaufen. Ne?
Nee, sondern also, das ist das
von vornherein
Prinzip, dem
ist klar, das ist selbstzerstörerisch.
Ja. Also kämpfen bis zum letzten Mann heißt nicht irgendwie, wir kämpfen für was Gutes und hoffentlich gewinnen wir, sondern das heißt, wir wollen und werden untergehen.
Ja, das war ein Kamikaze-Kommando.
Ja. Das ist ganz klar. Und das ist eben, aber an Hitler kann man ja viel verstehen, sage ich dann nochmal.
Ja.
Wenn man sagt, der Todestrieb übersetzt sich da, verkörpert in dieser Einführerfigur, der setzt sich auf das Volk um und aber eben nicht, indem es dem Volk aufoktroyiert wird, so zu handeln, sondern indem es wachruft, was offenbar, das ist die Frage nach der Massenpsychologie und so weiter, also müssen wir es mal lesen, Wilhelm Reich oder so, das wird einfach nur mobilisiert und abgerufen und eben kanalisiert und zwar für rein destruktive Zwecke.
Ja.
Und für diesen rein destruktiven Zweck, den man sich nicht ganz bewusst machen darf, weil sonst, jetzt kommen wir gleich zu Adorno zurück, würde man ja merken, dass man gegen das eigene Interesse handelt oder wählt und so. Mhm. Ja? Den darf man sich nicht ganz bewusst machen, den muss man im Grunde verdrängen, sonst kann Destruktion nicht einfach so ablaufen, bis sie eben zu Ende ist.
Ja, und das ist ja erstmal auch ein total kontraintuitiv an sich und nicht für uns, sondern wirklich an sich, dass man eine Sehnsucht nach dem eigenen Tod hat. Ne? Also, weil erstmal würde ja alles im Bewusstsein sich dagegen stellen und sagen, nee, ich will natürlich nicht sterben, ich will leben.
Im Bewusstsein vielleicht, aber jetzt denk mal an dunkle Stunden, Suizidgedanken.
Nee, aber dieser Gedanke von Freud, also das ist neben dem Eros eben diesen Thanatos als Gegenprinzip,
Ich
bin klar, der Geist, der stets verneint.
Da wird es quasi mythisch, auch bei Freud.
Das auf jeden Fall,
schon
also
mal,
das haben wir schon tausendmal gehabt.
Das, anrufen, so,
das ist der Märchenerzähler, der Erste und Letzte, also der seine eigenen Mythen dann
auch aber mal ganz konkret hat. Dann von mir aus mal phänomenologisch, also von der eigenen Erfahrung ausgehend, lässt sich das schon plausibilisieren, Und das ist auch wieder die Frage dann nach der Diagnose und der Krankheit und der Therapie, eben dem Therapeutikum. Was kann man nun tun? Damit kommen wir gleich dann bei Adorno zum Ende vielleicht. In dunklen Stunden denkt man dann mal, dass Selbstmord ja so eine Option ist und irgendwie da ist und so. Mhm. Und wenn alles gut läuft, ne, dauert das sehr lange, bis man da irgendwie produktive solche Gedanken kriegt. Aber das ist ja ein Bezugspunkt. Ja. Denkt man unsere letzte Folge, der Bezugspunkt lässt sich auch gar nicht vermeiden. Mhm. Und dass es mir so schlecht gehen kann, und natürlich ist das so, bewussterweise sage ich immer, nee, das Leben ist ja besser oder wichtiger oder so, aber ich glaube, und viele Menschen bringen sich um, mehr als man meint, es kann einem so schlecht gehen, dass man irgendwann dieses Ziel des Todes eben als Ziel setzt und affirmiert.
Ja.
Und das ist dann aber ein Destruktionsprinzip.
Unbewusst.
Unbewusst, genau.
Ja.
Nee, also ich meine, irgendwann dann auch bewusst. Wenn man zur Tat schreitet und sich umbringt, dann, ne, dann hat man es sogar bewusst affirmiert. Das ist dann quasi der Untergang. Ich würde sagen, unbewusst ist das immer so eine Bezugsgröße.
Und ja, aber unbewusst wirkt es stärker. Ja, also auch, denke ich, dann doch immer noch in so einen Hitler hinein. Wobei man natürlich bei Hitler sagen kann, war der nicht komplett ballerballer und ist das eine komplett eigene Logik?
Also nee, weil genug Leute haben halt aktiv partizipiert und diese selbst, in Klammern selbst, Destruktion ausagiert.
Nee.
Und das, also
ich finde das ja bei Hitler, und da kommt das halt immer dann nahe zu Nietzsche, und ich weiß, da ärgerst du dich dann immer, ne? Aber ich würde das ja bei Hitler schon immer noch verbuchen unter heroischer Nihilismus, ne? Also, dass man eine Größe im Scheitern eigentlich
naja, das ist ja eben kein Scheitern.
Herstellt.
Also Scheitern heißt ja eben nicht den Selbstuntergang wollen, sondern Scheitern heißt ja eben...
Ja, doch, also, dass man im Untergang...
Im fairen Wettkampf verlieren oder so.
Nee, dass sich Größe durch das eigene, durch den eigenen Untergang im Grunde erstellt.
Ja, also klar, dass man kann sagen, das ist ja auch die, keine Ahnung, man kann mal wahrscheinlich mal bis in die Ikonografie zurückgehen. Der Teufel ist auch so einer, der genießt diese Destruktion.
Ja.
Und klar, aber der nihilistische Heros ist natürlich dann kein Heros im klassischen Verständnis.
Denn alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht, sagt der Mephisto
genau,
im Faust.
Ganz genau. Und das, klar, dass dieser, also allein schon dieser, dieser strahlende Pathos ist ja auch nach wie vor irgendwie faszinierend. Denkt man an Jonathan Mese oder so, oder? Da wird das immer noch auch als kreative Energie und fast quasi als Inspiration angezapft. Aber es ist ja ein teuflisches Prinzip. Also es ist kein, ich würde sagen, nihilistischer Heroismus ist ja ein performativer Widerspruch.
Ja, genau. Aber gerade darin, das ist der Knackpunkt meiner Meinung nach. Aber ich gebe jetzt nochmal Material, um das zu beweisen. Adorno findet einen Trick, sagt er, bei den Faschisten. Und da schreibt er, das ist nämlich der Trick, man muss doch eine Idee haben.
Ja, genau. Ja. Das ist auch so, weil er sagt, das ist auch so was Bierdeutsches.
Ja, also das kommt jetzt.
So ein deutscher Affekt, man darf kein Luftikus sein.
Ja. Warte. Das ist eine Sache, die man auch unter relativ harmlosen und nur beschränkten Menschen findet, die so sagen, naja, was soll aus dieser Jugend werden? Diese Jugend hat keine Idee und die geben mir doch wenigstens eine Idee, diese Leute.
Die geben mir doch wenigstens eine Idee.
So, nun, ich habe Ihnen vorhin von Vulgär-Idealismus gesprochen. Ich glaube, das ist geradezu der Prototyp dessen, was ich mit Vulgär-Idealismus gemeint habe. Es wird nämlich hier der Begriff der Idee pragmatisch in sein Gegenteil versetzt. Das heißt, die Idee soll nicht um dessen Willen da sein, weil sie wahr ist, also im platonischen Sinne, ne, wahr an sich für alle Ewigkeit, unabhängig von uns, nicht um ihres objektiven Gehalts willen, sondern nur aus dem pragmatistischen Grund, dass man ohne Idee gewissermaßen nicht leben soll, nicht leben können, nicht soll leben können, mein Gott. Ja. Dass es gut sein soll, dass man eine Idee hat. Was der Inhalt der Idee ist, das ist gleichgültig.
Ja.
Aber wenn man nur Recht auf den Tisch schlägt und sagt, wir haben eine Idee, dann ist das schon bereits das wirksame Surrogat für eine solche Idee.
Ja.
Also ich würde sagen, dass man gerade an dieser Stelle, wo also die Berufung auf man muss doch wieder eine Idee haben, erfolgt, dass man da also auch besonders wachsam sein soll.
Ja.
So, und
ja,
das ist ja wohl, was die AfD auch besonders bespielt,
ja,
oder?
Aber auch da würde ich sofort sagen, das ist das, was im gesamten und zwar vor allem im sogenannten liberalen Parteispektrum ja spätestens zur Bundestagswahl einem immer wieder vorgelullt wird. Das, was, was du gerade vorgelesen hast, ist ja übersetzt nur genau dieses Argument. Also es gibt keine positive Idee. Ich habe auch keine Ahnung, wofür ich mich einsetzen soll. Ich habe keine Überzeugung. Ich bin auch nicht so richtig informiert. Aber man muss doch schon wählen.
Ja, ja,
also das habe ich ja mal gehört. Also es geht ja nicht, dass du gar nicht wählst.
Ja.
Ne? Und, ja, und guck mal. Ich sage ja nicht, dass da nicht auch was dran ist oder man aus einer anderen Perspektive das so aufmacht. Aber zurück an den Anfang. Ja? Es geht darum, dass man wirklich konkrete Macht transferiert. Ja, und das sollte man sich sehr gut überlegen.
Ja.
Wem also, gibt man die?
Man könnte das jetzt anschlussfähig machen an die Debattenlage oder an die politische Situation heute, indem man sich die Entstehungsgründe der AfD anschaut. AfD-Alternative, ja, also wir haben jetzt eine neue Idee, ja, da kommt jetzt was Neues.
Für Deutschland,
nämlich,
Deutschland aber normal.
Ja, weil sich die Parteiensysteme so verähnlicht haben, dass ja die Leute gesagt haben, ja, also irgendwie ist es auch gleich, was ich wähle, kommt sowieso aufs Gleiche hinaus. Ne? Und dann installiert sich davon im Kontrast oder als Feindbildung dazu, bildet sich dann die AfD und sagt, ja, wir haben jetzt die neue Idee, die andere Idee nochmal, die dann nochmal auch wirklich was anderes anbietet, als das, was innerhalb dieses Parteiensystems, wo sich sowieso alles gleich ist.
Als Gegenbegriff zur Alternativlosigkeit reicht dann das Beruf, also die Selbstausrufung als Alternative.
Genau.
Und es wird gar nicht mehr gefragt, welche denn? Ne?
Genau.
Sondern das ist
Alternative
und
als Alternative.
Das ist eben einfach nur Affekte abholen und mobilisieren.
Exakt.
Das ist propagandistische Technik und das funktioniert.
Ja, und es funktioniert blendend. Also die AfD könnte man ja sagen, ist eine reine Ressentiment-Partei. Also was haben die an inhaltlichen Dingen bisher hervorgebracht? Die haben eigentlich nur polemisiert.
Sie wollen die Alkohol- und die Schaumweinsteuer abschaffen.
Ah, ja.
Also die haben wirklich erkannt, wo es global gerade brennt und was nötig
ist.
Ja,
das sollte man auf jeden Fall. Also, also die Schubkraft, die AfD hat, die kommt alleine aus Polemik. Wenn die da im Bundestag sitzen, dann machen die entweder, verschränken die Arme vor der Brust und sagen gar nichts und machen irgendwie nur eine schlechte Miene. Oder sie, fallen irgendwelchen Leuten die ganze Zeit ins Wort und dekonstruieren den Dialog.
Illegitimerweise und historisch sehr unpräzise diese Analogie zu bemühen. Jeder soll gucken, wie viel Richtiges es daran zu entdecken gibt. So wie die AfD da trotzig, verschränkt und manchmal pöbelnd dann da eben sitzt, ist sie einfach nur das Kind des liberalen Einheitsbreis, der da um die AfD herum sitzt.
Ja.
Und dieser liberale Einheitsbrei hat noch und wird auch diese Macht jetzt noch behalten. Und deswegen ist das, naja, wir haben uns jetzt irgendwie so ein bisschen eingeschossen nochmal auf diese Gefahr des Rechtsradikalismus. Aber was man eigentlich nochmal wirklich machen müsste, ist zu sagen, wie können wir denn jetzt, damit sich das nicht wiederholt, dass eben aus der Weimarer Republik und so weiter und in welcher Form es sich wiederholen könnte, keine Ahnung, aber wir erleben das. Also Trump hat die Wahl gewonnen und hat sich im Amt dann erst noch richtig radikalisiert und so. Und wie das in Deutschland aussieht, wenn es zum Beispiel dann wirtschaftlich auch nochmal wirklich schlechter aussieht.
Naja gut, jetzt fällt mir aber ein, einen konkreten Punkt hatten sie ja am Anfang ja schon. Und der war zwar auch wieder nur rein negativ formuliert, aber das war auch etwas, was Adorno hier auch schon dann wieder vor 60 Jahren gesehen hat, als eigentlich die zentrale Forderung dieser neuen faschistischen Gruppierungen. Da heißt es, dann gehört hierher der Komplex Schluss mit dem Schuldbekenntnis. Das stand ja wohl am absoluten Anfang bei der AfD. Die haben die ganze Zeit davon gesprochen, dass wir ein komplett demoralisiertes deutsches Bürgertum irgendwie hier haben, was jegliches Selbstvertrauen verloren hat und so, weil die sich die ganze Zeit damit fertig machen müssen, dass die diese 6 Millionen Juden damals umgebracht haben. Das ist doch irgendwie ein Unding, oder?
Ja, also wirklich.
Also.
Aber das ist ja auch wieder eigentlich keine Forderung. Also es ist ja keine konkrete Idee. Es ist ja, auch
ja ich meinte ja, das ist rein negativ auch rein nur, negativ, ne? Aber trotzdem, also Das ist doch schon einfach erschreckend, dass wirklich genau aus diesem Geist heraus wir jetzt eine Partei haben, die wirklich in allen Parlamenten des Landes sitzt.
Die auch, ja, das stimmt schon. Ja. Ich will das immer so verharmlosen, weil ich dann denke, die haben ja noch nicht die Macht und die Machthaber, die wir jetzt haben, sind doch schlimm genug und die werden plötzlich aufgewertet dadurch, dass es jetzt plötzlich wirklich rechtsradikale Vollidioten wieder gibt.
Ja.
Aber eigentlich muss man doch sagen, nee, man muss doch diese extremen Auswüchse verhindern, indem man mal sagt, Armin Laschet ist ein derartig lächerlicher, gefährlicher und unfähiger klauen, ja, und so weiter und so weiter. Also es ist zu leicht, die AfD zu kritisieren, will ich eigentlich sagen. Es ist auch immer noch als Ziel verfehlt, aber es ist definitiv schockierend. Das ist so. Aber Ziel der Kritik, und dann müssen wir dann nochmal jetzt auch das abrunden und die Frage stellen, was sagt Adorno denn, wie könnte es sich bessern? Welche Kritik ist denn nun heilsam? Ich sag mal, ich lese das mal hier gerade vor. Man sollte nicht in erster Linie mit ethischen Appellen, mit Appellen an die Humanität operieren, denn das Wort Humanität selber und alles, was damit zusammenhängt, bringt ja die Menschen, um die es sich handelt, zum Weißglühen. Wirkt wie Angst und Schwäche, bla bla bla. Das Einzige, was man, ich nehme das hier vorweg, weil ich das für eine der zentralsten Sachen halte, das Einzige, was mir nun wirklich etwas zu versprechen scheint, ist, dass man die potenziellen Anhänger des Rechtsradikalismus, und jetzt, das ist hier entscheidend, Adorno sagt, dass man die potenziellen Anhänger des Rechtsradikalismus, und das sind eben alle, das ist jeder 25-Jährige, der CDU wählt oder FDP wählt oder so. Ja, und die gibt es ja en masse. Also da müssen wir müssen uns das anziehen. Den Schuh müssen wir uns im Grunde alle anziehen, weil es geht nicht um die Anhänger des Rechtsradikalismus, sondern es geht um die potenziellen Anhänger des Rechtsradikalismus.
Und Ressentiments hat jeder Mensch.
So ist es. Und die können auch alle aktiviert werden und so weiter. Dass man die potenziellen Anhänger des Rechtsradikalismus warnt vor dessen eigenen Konsequenzen, dass man ihnen klar macht, eben, dass diese Politik auch seine eigenen Anhänger unweigerlich ins Unheil führt und dass dieses Unheil von vornherein mitgedacht worden ist, so wie ja Hitler schon früh den Ausdruck, dann schieße ich mir lieber eine Kugel vor den Kopf, gebraucht und dann bei jeder Gelegenheit wiederholt hat. Das gilt besonders bei der Jugend, die man warnen muss, vor dem Drill in jeglicher Gestalt, vor der Unterdrückung ihrer privaten Sphäre und in ihrem Lebensstil. Gut, das mit der Jugend jetzt, ne, das stimmt. Ich also glaube nur, man muss die Leute heute vielleicht warnen, dass man die private Sphäre nicht allzu sehr ausstellt und dadurch unterdrückt, dass man sie eben so der Öffentlichkeit anpasst und dem Standard, der da herrscht. Aber das ist für mich das Zentrale, und Adorno sagt ja eben kritische gegen Aufklärung.
Ja.
Und ich glaube, langfristig ist das auch eine gute Strategie. Das verhindert dann, also das ist sozusagen
also in der Politik auf jeden Fall. Ja.
Das, was bei jeder individuellen Psychotherapie dann nebenher auf einem gesamtgesellschaftlichen Maßstab auch in unseren Bildungsanstalten geschehen müsste als intellektuelles Supplement dazu. Ja, also die intellektuelle Therapie beinhaltet eine Aufklärung, aber wenn es jetzt konkret ins Wahljahr geht, frage ich mich immer noch, warum man diese Propaganda kann man ja eben nun mal nicht kurzfristig mit gegen Aufklärung bekämpfen, warum da nicht mal die wenigen Vernünftigen, die es noch gibt, sagen, nee, wir machen jetzt eben Gegenpropaganda. Also warum denn nicht mal die Leute verarschen, sodass sie dann verblendet und ohne es zu wollen erstens rational im Sinne ihrer eigenen Interessen wählen und nicht dagegen, und zweitens im Sinne auch der globalen Probleme, die nun mal anstehen. Warum nicht mal in die Richtung? Da würde ich sagen, hätten wir das seit Adorno richtig gemacht, so wie er gesagt hat, gut. Ich glaube, wir brauchen heute dieses, was als linker Populismus ja auch schon so eine Zeit lang firmiert.
Ja, also wie man das erkennen kann, ne, dass das im Grunde Systeme sind, die aus Hass errichtet wurden und in Hass auch wieder führen, ja?
Ja.
Also diese Art von Katastrophenpolitik.
Ja, und viel schlimmer noch als der laut rausgebrüllte Hass bei den Nazis, solange sie in der Minderheit sind, ist eben der latente Hass bei jedem CDU-Wähler, bei jedem SPD
und da so ist natürlich dann das Psychologische eine Spur, weil da spätestens da siehst du das ja, wie diese Menschen ticken, und dann merkst du dann irgendwann, Moment mal, also irgendwie geht es dem gar nicht um das Politische überhaupt oder irgendwie Veränderung, sondern der hat einfach ein Problem mit der Welt, mit seinen Mitmenschen, und irgendwie hat er was gegen diese eine ganz bestimmte Gruppe da und so. Ne? Also so muss man da drauf gucken dann. Ne?
Ja. Also die therapeutische Flächenabdeckung ist fürchterlich. In Deutschland.
Ja, wir alle zur Therapie. Ne?
Ja, und jede Institution, die einem immer ein bisschen Zwang antut, nimmt eigentlich ihre Chancen nicht in dem Maße wahr. Also vor allem die Schule.
Ja.
Da wird keiner geimpft, sondern da wird eben noch gedrillt, und das alles mit so ein bisschen humaneren Methoden. Ja.
Also was Adorno einem ja eigentlich immer beibringen will in allen Büchern, ist eine Sensibilität für Ideologie entwickeln. Ne? Also der große Ideologiekritiker ja gewesen. Ne?
Runden wir das damit ab, würde ich sagen. Und ich gebe uns noch ein paar Fakten jetzt zur Wahl. Was schätzt du, Bruno, wie alt ist denn der durchschnittliche Mensch auf der Welt, der ganzen Welt?
Auf der ganzen Welt?
Ja.
40?
30.
Ah.
Zugegebenermaßen älter als noch 1950 zum Beispiel, da waren es 23,6 Jahre. Aber 30 Jahre, wie alt ist der durchschnittliche Wahlberechtigte in Deutschland? 52.
Da hätte ich jetzt auch wieder was mit 40 gesagt.
Ja, 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 nee, 52 ist schon mal 22 Jahre älter als der Schnitt, ja, der auf der Mensch, auf der, ja, Erde lebende Menschheit. Ist schon mal 22 Jahre älter. Und jetzt die mit einem guten Abstand, also größte Gruppe der Wahlberechtigten, liegt die zwischen 18 und 21, zwischen 21 und 29, zwischen 30 und 39, zwischen 40 und 49.
40, 49?
21,3% der Wahlberechtigten sind über 70.
Was?
Ja.
Echt?
Mehr als ein Fünftel der Wahlberechtigten ist über 70.
Nehmen wir einen Seniorenstaat.
Also du merkst, ich will hier nochmal stark machen, dass wir als politischen Kampfbegriff das Alter einführen müssen.
Achso, ja, stimmt. Das
ist, ja. Man guckt sich doch mal die Lebensrealität der alten Leute an. Es gibt unglaublich viel Altersarmut.
Ja. Und Alterseinsamkeit.
Ich glaube aber nicht, dass diese Menschen alle in ihrem Interesse wählen. Und ich glaube, die wählen seit 40 Jahren CDU.
Aus Verdruss.
Ja.
Vielleicht, ja.
Und ich weiß nicht, ob man die dann durch so eine Polemisierung des Alters als politischen Begriff mal wachrütteln könnte oder man die noch mobilisieren kann. Also das als nochmal als Plädoyer, vielleicht keine Partei wählen, die konkret Macht bekommen wird. Wenn man dann unbedingt wählen muss, weil man meint, man verhindert so irgendwas Schlimmeres, was für mich also eben dieses pragmatische Argument ist, wo eigentlich große Gefahr um die Ecke lunzt, weil man wählt dann im Ende eben doch auch irgendwas konkret und positiv. Irgendeine Partei wählen, die vielleicht nicht in den Bundestag einzieht. Ich weiß nicht, ob die Partei könnte es vielleicht sogar schaffen.
Ja, oder so MLPD oder sowas.
Genau, marxistisch-leninistisch. Tierschutzpartei, ja. Keine Ahnung. Aber alle Menschen, die Ü50 sind, sollten sich doch mal fragen, ob sie nicht im Interesse der jungen Leute wählen sollten. Dazu habe ich auch eine Statistik gefunden. Bei den über 65-jährigen Wahlberechtigten lehnen es 59,1% ab, ihre Wahlentscheidung nach den Natur- und Klimaschutzinteressen junger Menschen auszurichten. Also es passiert nicht. Aber Bruno, dir ist gerade was eingefallen vom Teddy.
Ja, genau. Ich wollte noch eine letzte Sache, weil die wirklich noch wichtig ist, glaube ich, auch für unsere Zeit, vorlesen. Da schreibt er relativ am Anfang seines Vortrags, oder hat er gesagt am Anfang seines Vortrags, der verschriftlicht wurde. Zugleich aber, und damit berühre ich den antagonistischen Charakter, den der neue Nationalismus oder Rechtsradikalismus hat, hat er angesichts der Gruppierung der Welt heute in diese paar übergroßen Blöcke, ne, also damals war ja klar, ne, Amerika hier, also der Westen und auf der anderen Seite dann die Sowjetunion, in denen die einzelnen Nationen und Staaten eigentlich nur noch eine untergeordnete Rolle spielen. Etwas Fiktives. Es glaubt eigentlich niemand mehr so ganz daran. Die einzelne Nation ist in ihrer Bewegungsfreiheit durch die Integration in die großen Machtblöcke außerordentlich beschränkt. Man sollte nun daraus aber nicht etwa die primitive Folgerung ziehen, dass deswegen der Nationalismus wegen dieser Überholtheit keine entscheidende Rolle mehr spielt, sondern im Gegenteil. Es ist ja sehr oft so, dass Überzeugungen und Ideologien gerade dann, wenn sie eigentlich durch die objektive Situation nicht mehr recht substanziell sind, ihr dämonisches, ihr wahrhaft zerstörerisches annehmen. So, und jetzt denk mal, also in der Zeit hier, ne, ja, also 60er Jahre hat noch keiner von Globalisierung oder sowas gesprochen. Ne? Mhm. Und Globalisierung ist ja auch die Einebnung von Nationalismus, eigentlich, weil eben das Nationale aufgehoben wird in dieser höheren Einheit des Globalen.
Und gerade deswegen erstarkt es in seiner reaktionären Logik nochmal.
Absolut, also daher schreibt sich die ganze Logik der Populisten und dieser ganze Rechtsruck, der durch Europa gegangen ist, der kommt gerade aus dieser Angst, dass das jetzt vielleicht wirklich endgültig vorbei ist und dass jetzt den letzten Todesstoß bekommen hat mit der Digitalisierung, aber eben genau mit der globalen Verflechtungen der Handlungswege und so, dass einfach Landesgrenzen keine Rolle mehr spielen.
Ne? Ja. Ja, sieht schlecht aus.
Ja, auf jeden Fall gibt es Gefahren und die muss man ansprechen. Ne?
Ja, ich glaube, es wird auch scheiße bleiben. Also auch nach der Wahl, ja. Wie frustrierend auch, dass eine Wahl gar keine Hoffnungsschimmer mehr, also keinen realistischen Hoffnungsschimmer mehr birgt.
Ja, ich meine, es wird halt nicht jetzt viel ändern, so, ne?
Ja, aber das ist doch furchtbar, dass wir jetzt nach anderthalb Stunden Gefasel auch nur da anlangen können, ne?
Ja.
Wird sich eh nicht viel ändern. Das ist ja genau dieser resignative Affekt.
Mhm.
Ja, aber so ist es. Bruno, vielen Dank für heute.
Ja, ja auch, Jakob.
Wir hören uns auf jeden Fall nächsten Monat wieder.
Ja.
Ganz klar, vorsichtig bei der Wahl, ne? Augen auf, vielleicht ein bisschen passivistisch einlullen lassen. Ruhig auch die Entscheidung vom Wetter abhängig machen. Es geht wahrscheinlich immer noch weniger schief, als wenn man ganz konkret Bezug nimmt. Okay, ich hoffe, ich habe mich damit jetzt nicht zu unbeliebt gemacht. Und jetzt kriegt nochmal der liebe Friedrich, an dem ein kleiner Anarchist immer schon vielleicht verkannt worden ist. Der ist aber an ihm, der kommt hier nochmal zum Wort. Und am Ende dann, ja, also die Nazis haben es rhetorisch ausgeschlachtet, aber wie immer statt des Übermenschen dann einfach den austherapierten Menschen denken. Umarmt euch alle mal und macht es gut.
Tschüss.
Das Wort zum Sonntag.
Irgendwo gibt es noch Völker und Herden, doch nicht bei uns, meine Brüder. Da gibt es Staaten. Staat? Was ist das? Wohlan, jetzt tut mir die Ohren auf, denn jetzt sage ich euch mein Wort vom Tode der Völker. Staat heißt das kälteste aller kalten Ungeheuer. Kalt lügt es auch, und diese Lüge kriecht aus seinem Munde. Ich, der Staat, bin das Volk. Lüge ist's. Schaffende waren es, die schufen die Völker und hängten einen Glauben und eine Liebe über sie hin, also dienten sie dem Leben. Vernichter sind es, die stellen Fallen auf für viele und heißen sie Staat. Sie hängen ein Schwert und 100 Begierden über sie hin, aber der Staat lügt in allen Zungen des Guten und Bösen. Und was er auch redet, er lügt. Und was er auch hat, gestohlen hat er's. Falsch ist alles an ihm. Mit gestohlenen Zähnen beißt er, der Bissige. Falsch sind selbst seine Eingeweide. Sprachverwirrung des Guten und Bösen. Dieses Zeichen gebe ich euch als ein Zeichen des Staates. Wahrlich, den Willen zum Tode deutet dieses Zeichen. Wahrlich, es winkt den Predigern des Todes. Seht mir doch, wie er sie an sich lockt, die viel zu vielen, wie er sie schlingt und kaut und wiederkäut. Auf der Erde ist nichts Größeres als ich, der ordnende Finger bin ich Gottes. Also brüllt das Untier, und nicht nur Langgeohrte und Kurzgeäugte sinken auf die Knie. Staat nenne ich's, wo alle Gifttrinker sind, Gute und Schlimme. Staat, wo alle sich selber verlieren, Gute und Schlimme. Staat, wo der langsame Selbstmord aller das Leben heißt. Seht mir doch diese Überflüssigen. Sie stehlen sich die Werke der Erfinder und die Schätze der Weisen. Bildung nennen sie ihren Diebstahl, und alles wird ihnen zu Krankheit und Ungemach. Seht mir doch diese Überflüssigen. Krank sind sie immer, sie erbrechen ihre Galle und nennen es Zeitung. Sie verschlingen einander und können sich nicht einmal verdauen. Seht mir doch diese Überflüssigen. Reichtümer erwerben sie und werden ärmer damit. Macht wollen sie und zuerst das Brecheisen der Macht, viel Geld, diese Unvermögenden. Seht, sie klettern, diese geschwinden Affen, sie klettern übereinander hinweg und zerren sich also in den Schlamm und die Tiefe. Hin zum Throne wollen sie alle. Ihr Wahnsinn ist es, als ob das Glück auf dem Throne säße. Wahnsinnige sind sie mir alle und kletternde Affen und Überheiße. Übel riecht mir ihr Götze, das kalte Untier, übel riechen sie mir alle zusammen, diese Götzendiener. Meine Brüder, wollt ihr denn ersticken im Dunste ihrer Mäuler und Begierden? Lieber zerbrecht doch die Fenster und springt ins Freie. Frei steht großen Seelen auch jetzt noch die Erde, leer sind noch viele Sitze für Einsame und Zweisame, um die der Geruch stiller Meere weht. Frei steht noch großen Seelen ein freies Leben. Wahrlich, wer wenig besitzt, wird umso weniger besessen. Gelobt sei die kleine Armut. Dort, wo der Staat aufhört, da beginnt erst der Mensch, der nicht überflüssig ist. Da beginnt das Lied des Notwendigen. Dort, wo der Staat aufhört, so seht mir doch hin, meine Brüder, seht ihr ihn nicht, den Regenbogen und die Brücken des Übermenschen? Musik.